Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen darf, auch in dieser Sendung. Pater Karl, wir sind in der Stunde der Seelsorge so gestrickt, dass wir dankbar sind auch für geistliche Impulse, die von Papst Leo kommen. So hat er am letzten Sonntag im Rahmen des Angelus uns Gläubige eingeladen, die Leidensgeschichte zu betrachten, jetzt im Blick auf die heilige Woche, auf die Karwoche und diese neu zu erleben, wahrhaft zu erfassen und dann auch sich der Gnade zu öffnen, die da damit verbunden ist, nämlich mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, mit dem letzten Abendmahl, mit dem Prozess, mit der Kreuzigung und mit der Grablegung. Wir haben eine ganze Reihe von Zuschriften für die Stunde der Seelsorge, und zwar zur Passion nach Lukas, zur Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus Christus nach Lukas. Und ich mache mal eine Einführung zur ersten Frage, und die Antworten werden wirklich helfen, hier auch das Ganze besser zu verstehen, eigentlicher und idealerweise sich zu öffnen für die Gnade, die damit verbunden sind. Also das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Lukas beginnt ja mit dem Mahl, also mit der Einsetzung der Heiligen Messe. Jesus spricht zur Worte, dass der Größte sollte Diener sein. Und dann sagt Jesus, in all meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt in meinem Reich mit mir an einem Tisch essen und an meinem Tisch essen und trinken. Und dann weiter unten, und um dieses Wort geht es jetzt. Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Und jetzt zur Zuschrift. Sehr geehrte geistliche Herren in der Stunde der Seelsorge, mich hat in der Leidensgeschichte nach Lukas der Satz »Satan hat verlangt, dass er euch sieben darf« entsetzt. Muss denn Gott Satan gehorchen? Oder wie muss man diese Aussage Jesu verstehen? Warum erlaubt Gott diesem gefallenen und verdammten Engel so eine Forderung? Und was nimmt sich dieser Luzifer damit heraus? Müsste Gott nicht diese Forderung ignorieren und gehörig bestrafen? Ich bin gespannt auf Ihre Erklärung, mit freundlichen Grüßen.
Also, das ist eine sehr wörtliche Auffassung dieser Aussage. Ich möchte das Ganze in einen größeren Kontext einordnen, damit ihr alle was davon habt, weil es ist jetzt wirklich Zeit, dass wir uns mit der Leidensgeschichte Christi beschäftigen. Alle, die mit der Mittagsmesse verbunden sind bei Miss Österreich, haben das ja mitbekommen, dass wir voriges Jahr eine Passionskrippe geschenkt bekommen haben. Da gibt es im Burgenland einen Krippenbauverein, und der Herr Georg Renner hat dort die Idee, nicht nur, also Weihnachtskrippen kennt jeder, also wo die Geburt Christi dargestellt wird, aber die Passionskrippe zeigt die einzelnen Stationen des Leidens Christi, die ja in den vier Evangelien sehr ausführlich und sehr klar geschildert werden. Ein zweites, beschäftigt euch mit der Passion, indem ihr sie nach einem der vier Evangelien lest, am besten nach dem Johannesevangelium, das wir auch am Karfreitag hören werden. Wir haben nämlich am Palmsonntag die, ich sage es mal jetzt wirklich so subjektiv, Katastrophe. Das sind viele Leute in der Kirche. Dann hören wir die Passionserzählung, und es ist immer so, dass das irgendwie nicht wirklich greift. Ja. Also ich würde, wenn ich Liturge wäre, ich würde das auf den fünften Sonntag verlegen und nicht dann erst am Palmsonntag, weil da geht es um den Einzug in Jerusalem, und dann prallt die Leidensgeschichte bei der Liturgie, die sehr lange ist, manchmal gut gestaltet, muss man schon sagen. Aber auf jeden Fall, bitte lest auch privat die Leidensgeschichte. Und als drittes noch ein Tipp. Es gibt ja die Neuauflage des Diatessaron. Das eine Evangelium, Professor Dr. Dr. Löw, hat dieses aus dem Jahrhundert 80 stammende Werk von Tatian neu herausgegeben. Das ist eine Harmonie von allen vier Evangelien, ohne dass ein Satz der Evangelien weggelassen wird, wird alles in eine Harmonie, alles in einen Fluss, alles in ein Drehbuch gebracht. Für mich selber, der ich mich schon ewig mit der Bibel beschäftige, sehr, sehr bereichernd, weil du hast alles hintereinander geschildert. Also du musst nicht hier nach, es ist alles da, was bei Markus, Matthäus, Lukas, Johannes ist, aber eben es ist in eine Reihe gebracht mit den Abschiedsreden. Der Satan hat verlangt, euch zu sieben, ich aber habe für dich gebetet, wenn du dich bekehrt haben wirst, stärke deine Brüder, ist ein wichtiges Wort, das Jesus an Petrus sagt. Petrus ist ist das Haupt des Apostelkollegiums, er hat einen besonderen Rang jetzt eben, deshalb gilt dieses Wort eben auch im Zusammenhang mit dem Primat und Päpste, wenn sie dann Lehren von sich geben, zum Beispiel Johannes Paul II. Bei seiner Lehre, dass nur Männer zu Priestern geweiht werden können, beruft er sich auch auf dieses Wort. Er hat die Brüder zu stärken, auch in der Wahrheit des Glaubens. Dass der Satan ja in dieser Welt eben jetzt birgt, ja, dass hier etwas Dämonisches ist, dass hier wir erbsündlich verwundet sind und deshalb gegenüber geistigen Einflüssen und so weiter offen sind, das ist eine Grundwahrheit des Glaubens, das ist eine Grundwirklichkeit. Was hier geschieht ist, was Johannes hier im 22. Kapitel übrigens erleidet, das ja mit einem anderen sehr schönen Wort ein, das letzte Abendmahl. Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Pascha mit euch zu essen. Also die Sehnsucht des Sohnes Gottes, die sich jetzt aufsteigert hin auf das, was er am Kreuz tun wird und was er vorher seiner Kirche in der Eucharistie einstiften wird. Und das ist das, was im Johannesevangelium genannt wird, die Stunde. Die Stunde der Entscheidung, die Stunde der Erlösung, die Stunde, die über mein, dein und unser aller Schicksal entscheidet, nämlich dass Gott eine Liebe offenbart, die unfassbar ist. Und in dieser Situation eben jetzt muss Folgendes geschehen, dass die Weltsünde offenbar wird. Jetzt gehe ich wieder zu Johannes bzw. in Römerbrief, wo Paulus jetzt eben schreibt im 5. Kapitel, alle haben gesündigt. Und die Stunde, die bei Johannes auch identifiziert wird mit der Nacht, mit der Finsternis, das ist die Finsternis der Sünde. Und bei Lukas wird das an Satan jetzt eben festgemacht, denn was gleich nachher geschieht, ist der völlige Abfall der meisten der Apostel. Außer Johannes und Maria, die sind dann unter dem Kreuz. Alle versagen sie. Alle haben gesündigt, schreibt Paulus im 5. Kapitel des Römerbriefes. Und dann wird diese Weltsünde durch Verrat, durch die Feigheit des Petrus, durch den Hass jetzt eben der Hohenpriester, durch die Wankelmütigkeit des Volkes, das dann richtig durch die Feigheit des Pilatus und so weiter. Also die ganze Weltsünde wird jetzt hineingepeitscht, hineingegeißelt, hineinverraten in diesen Leib des Herrn, den er dann ans Kreuz trägt, um die Sünde der Welt wegzutragen. Und dass der Satan jetzt eben konkret diese Jünger auch versucht, die sich hier versammeln zum letzten Abendmahl, wo Christus uns die Eucharistie und das Priestertum einstiften wird. Also das ist die Dramatik, die Lukas hier jetzt einfach schildert. Das ist etwas, eine Aufsteigerung dessen, was leider die Normalität eben jetzt unseres Menschseins ist, dass wir versuchbar sind durch den Satan, dass wir versuchbar sind durch das Böse, dass wir erbsündig verwundet sind. Und das Ganze steigert sich jetzt in einer Dramatik und deshalb verwendet Jesus diesen Ausdruck, der Satan hat verlangt, euch zu sieben wie Weizen und macht zugleich die Zusage, ich aber habe für dich, da meint er den Petrus, deshalb ist der Papst eben wichtig, der Petrus-Nachfolger, ich aber habe für dich gebetet, wenn du dich bekehrt haben wirst, sagt er dann, stärke deine Brüder. Also eine Szene, die uns einfach die Dramatik dieses Augenblicks jetzt vor Augen hält.
Für unser geistiges Leben ist auch noch entscheidend, im Blick auf diese Worte, Satan hat verlangt, euch sieben zu dürfen wie Weizen. Versuchungen gehören zu unserem Leben, das hast du schon gesagt. Was aber auch dazugehört, ist die Gewissheit, alle Versuchungen, die wir durchleben, hat Jesus schon durchlebt. Und er hat für uns gebetet. Und gerade im Lukas-Evangelium, im Rahmen der Passion, heißt er zweimal, betet, damit ihr nicht in Versuchung geraten.
Der springende Punkt ist aber doch das große Versagen. Ja? Also auch beim Beten nicht, also die schlafen ja dann. Also die drei Jünger, dieselben drei, Jakobus, Petrus, Johannes, die mit waren auf den Tabor, wo sie gesagt haben, lass uns hier drei Hütten bauen, hier ist so toll, ja, die Verklärung, alles ist so wunderbar, Euphorie, Charismatik und so weiter. Ja, der Himmel offen. Ja? Also die schlafen dann, wo Jesus eben in dieses Leiden jetzt eben geht. Und das, was uns hier vor Augen geführt wird, in allen vier Evangelienschilderungen, ist, dass alle hineingeführt werden in die Sünde. Und die Christen sind nicht besser als die anderen, als die Heiden und die Juden. Die einen verlangen seine Kreuzigung, weil sie in der Blasphemie bezichtigen. Die anderen eben jetzt, weil sie ihren imperialen Machterhalt jetzt eben hier feiern wollen und deshalb Jesus ans Kreuz schlagen lassen als den König der Juden, nicht wie Pilatus das macht. Und die Christen versagen am meisten. Ja. Also die, die bei Jesus waren 3 Jahre, die werden hier hineingeführt in ein völliges Versagen. Es ist das Offenbarwerden des Sünde, offenbar deshalb, damit sie dann weggetragen werden kann vom Lamm Gottes. Und für uns als Kirche heute, nicht, also wenn man sieht, die Feigheit des Petrus, die so explizit geschildert wird, gerade im Markus-Evangelium. Markus war vielleicht eben jetzt der Begleiter des Petrus und hat von dessen Predigt her jetzt eben sein Evangelium geschrieben. Und gerade da wird diese Feigheit des Petrus dann so ausführlich geschildert. Das heißt, der Petrus hat vielleicht darüber gepredigt, auch, wie sehr er da versagt hat, dann wie feiger dann war, ich kenne ihn nicht und so weiter. Das sind wir Christen. Also Kirche, die Nachfolger dieser Apostel, deren Sünden hier so offenbar werden, ja, Kirche ist diese Gemeinschaft derer, die nicht die Sünden frei sind, sondern die Vergebung der Sünde auch brauchen und die zugleich am Ostermorgen, das ist auch wichtig, das Erste, was Jesus tut, haucht es an, empfängt den Heiligen Geist, die dann eben zugleich aus der Sünde, weil sie Sünder sind, ja, oder weil sie aus der Sünde erlöst sind, die Vollmacht bekommen, das Werk der Erlösung Christi fortzusetzen. Wem ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, sind sie behalten. Also diese Mysterien der Passion, die sind so groß und ganz wichtig. Sie haben mit unserer Sünde zu tun. Sie haben mit der Weltsünde zu tun. Es geht nicht bloß, dass Jesus stirbt und dann aufersteht, dass das biologische Leben dann weitergeht in einem himmlischen Leben. Also das ist nicht die Kernbotschaft des Christentums, der Ostermysterien, sondern die Kernbotschaft ist, dass Gott uns die Sünden vergibt und uns in ein versöhntes Leben führt. Um auf den Punkt zu kommen, Entschuldigung, dass ich mich da immer verrede, weil ich ende immer, also weil uns die Jugendlichen jetzt im Augenblick auch die Tür einlaufen für die Beichte. Ostern hat was mit Sünde zu tun, und zwar mit Sündenvergebung. Deshalb bitte geht's zu Ostern beichten, um den langen Ausführungen auch einen pastoralen Punkt und Appell zu geben.
In der Leidensgeschichte in Lukas geht es dann weiter mit dem Gebet Jesu in Gethsemane, der Gefangennahme, der Verleugnung durch Petrus, dann Jesus vor dem Hohen Rat. Da wird er gefragt, bist du also der Sohn Gottes? Und er antwortet ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Also Jesus sagt selber, ich bin der Sohn Gottes. Dann kommt er vor Pilatus und Herodes. Pilatus sagt dreimal, ich habe nichts feststellen können, wofür er den Tod verdient. Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freilassen. Die Menge aber fordert die Kreuzigung und die Freilassung des Barabbas. Barabbas, um den geht's jetzt bei der nächsten Zuschrift, war wegen Aufruhr und wegen Mord im Gefängnis. Und es gab die römische Tradition offensichtlich zum Paschafest, einen freizulassen. Und in diesem Fall war es eben Barabbas. Liebe freidenkende Menschen, was ist mit Barabbas passiert? Konnte dieser nach seiner Freilassung frei leben? Gibt es da Überlieferungen? Es würde mich interessieren.
Gibt keine Überlieferungen dazu, zumindest sind sie mir nicht bekannt. Was das Spannende an dem Ganzen ist, dass man ja diesen Prozess und diese ganzen Stunden jetzt eben ab der Verhaftung sehr, sehr gut analysieren kann. Johannes bringt hier sehr viel Geschichtsmaterial, sehr viel Ortskenntnis, sehr viel Zeitkenntnis. Wir können deshalb zum Beispiel auch das Datum der Kreuzigung Jesu genau datieren, auf unserer Zeitrechnung. Wir kommen auf den 7. April des Jahres 30. Die Kirche feiert zwar das Erlösungsjubiläum immer in den 33er Jahren, aber eben historisch ist wohl der 7. April der historische Karfreitag gewesen. Wir haben die Amtszeit des Pontius Pilatus zwischen 26 und 36. Und Johannes gibt den Hinweis, dass dieses Pascha-Fest eben, dass der 15. Nisan an diesem Pascha-Fest auf einen Sabbat gefallen ist und dann kommen wir eben auf den 14. Nisan des Jahres 30, also und nach unserer Zeitrechnung der 7. April. Also das ist sehr spannend, aber einiges wissen wir auch nicht. Über den Barabbas haben wir keine Tradition. Es gibt, glaube ich, eine Verfilmung, dann eine Hollywood-Verfilmung, wo der eine Rolle spielt oder so. Aber das ist eben jetzt Ausschmückung, wissen wir nicht. Was hier geschildert wird, ist die Skurrilität eben jetzt. Also dass dieser religiöse Fanatismus, dass man meint, Jesus als Blasphemiker hinrichten zu müssen, weil er sich Gott gleichgestellt hat. Johannes Evangelium, ehe Abraham ward, bin ich, ego emi, ich bin. Bei der Verhaftung auch nicht, also wo er sagt, ich bin ist der Gottesname, mich stürzen sie zu Boden. Also es geht hier wirklich um einen religiösen Grund, um Jesus hinzurichten von den Römern oder den Römern wird dann gesagt, es sei ein politischer Grund, nicht also deshalb auch die Kreuzesinschrift, Jesus von Nazareth, König der Juden. All das ist sehr spannend. Ich habe als junger Theologe mit Begeisterung also den Prozess Jesu von Blinzler gelesen und es gibt weitere Bücher, die das jetzt eben historisch analysieren. Sehr wichtig, es ist nicht Geschichte, die uns erzählt wird, also Geschichten im Sinn von Märchen, sondern es ist ein Ereignis in der Geschichte, das sich da ereignet. Und für die Christen war das so wichtig eben jetzt, dass die Kreuzigung Christi ein historisches Ereignis in den Koordinaten von Raum und Zeit ist, dass ja der Pontius Pilatus, der eigentliche Urteilsfäller, also dieser miese, feige römische Präfekt jetzt eben, der Jesus zum Tod verurteilt, in unser Glaubensbekenntnis gerutscht ist. Der kommt dort vor, den nennen wir dort im heiligsten Bekenntnis jetzt eben, weil das eben jetzt festhält, wir glauben nicht an Geschichten, sondern an Geschichte. Und dieser Punkt der Geschichte ist der dramatischste, den es überhaupt gibt, denn er hat entschieden über unser aller Erlösung, über das ewige Heil von allen Menschen.
Nicht nur die Bibel berichtet nicht weiter von Barabbas, auch frühchristliche Autoren erwähnen ihn nicht wirklich. Es gibt aber so diese Deutung, gerade bei Thomas von Aquin, Barabbas heißt ja Sohn des Vaters. Die Deutung ist so Sohn vom Bösen, vom Teufel, ihm gegenüber Jesus, Sohn des wahren Gottes. Barabbas, der, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, Barabbas, der schuldig ist, aber begnadigt wird, so wie wir als Sünder schuldig sind. Du sagst, es geht um Schuld, es geht um Sünde. Wir aber auch begnadigt werden, wenn wir uns Jesus öffnen. Jesus, der unschuldig ist, der dann alles als Gerechter auf sich nimmt und hinaufträgt ans Holz des Kreuzes. Pater Karl, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ich möchte noch mal zu einem anderen Punkt kommen. In der Passion nach Lukas folgt dann Kreuzweg und Kreuzigung. Jesus wird hinausgeführt und er schleppt dann das Kreuz hinauf nach Golgotha. Und es heißt dann, eine große Menge folgt, darunter auch Frauen folgten ihm oder folgen ihm. Die Frauen weinen und klagen. Und dann heißt es, Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, und um diese Worte geht es jetzt, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden? Jetzt zur Frage. Sehr geehrter Pfarrer Riffel, sehr geehrter Pater Karl, danke für die interessante und segensreiche Sendung. Hoffentlich bleibt sie noch lange erhalten. Mir sind die Worte Jesu bei der Begegnung mit den weinenden Frauen in der Passion nach Lukas nicht verständlich, besonders der letzte Absatz. Danke für Ihre Antwort und eine gesegnete Kar- und Osterwoche. Also diese Worte, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder.
Also ich möchte an dieser Stelle noch einmal eine Empfehlung machen, ja, weil die Fragen, die Einzelfragen sind sehr interessant. nur uns fehlt oft der Gesamtkontext. Und für mich war dieses eine Evangelium auch deshalb eine Offenbarung, weil wir haben ja nur die kurzen Schilderungen des Abendmahls und dann geht's weiter auf den Ölberg. Aber hier im einen Evangelium sind die ganzen johannäischen Abschiedsreden aufgenommen dort ins letzte Abendmahl. Und das Ganze ist eine Zusammenschau jetzt eben, die geistlich total bereichernd ist. Wir bleiben dabei, die vier Evangelien schildern aus vier verschiedenen Perspektiven, aber wenn man das Ganze in einen Plot bringt, eben jetzt wird das Ganze wirklich jetzt eben spannend, dann kommen diese kleinen Episoden, die wir hier drinnen haben, wie zum Beispiel die Begegnung mit den Klageweibern, ja, also das wird dann auch richtig dimensioniert und eingeordnet, weil es eben Details im Ganzen jetzt eben sind. Und übrigens hat sich ja die Fantasie des Ganzen auch insofern bemächtigt, als die Kreuzwegstationen ja auch eine fantasievolle, wie soll ich sagen, Darstellung des Ganzen sind, dass Jesus dreimal gestürzt ist, dass die Mutter Gottes am Weg gestanden ist. All das kann man erschließen oder sich denken und ist eine Folge der Frömmigkeitsgeschichte, steht aber so eben jetzt nicht in den Passionserzählungen. Aber vieles dann eben schon. Also Kreuzweg ist eine Form der Betrachtung des Leidens Christi. Ja, diese Klageweiber waren eine Institution, eine orientalische Institution. Da ging es um ein, wie soll ich sagen, systematisches und oft auch bezahltes Mitleid. Und Jesus eben weist darauf hin, dass die Klage eigentlich über die Sünden des Volkes und über das Schicksal Jerusalems, das ja 40 Jahre später zerstört wird, Jahr 30 eben jetzt der historische Karfreitag und die Auferstehung Christi, Jahre 70 wird dann Titus den Tempel zerstören und Jerusalem einnehmen. Und wird der Tempelkult auch enden? Er endet schon mit Golgatha, weil eben Christus alle Opfer abschafft. Er ist ein für alle Mal der die Sünde der Welt jetzt eben hinwegträgt. Der Opferkult des Tempels ist dann im Jahre 70 auch historisch obsolet, hinfällig, ist abgeschafft, ist aufgehoben. Und wir Christen feiern das, was Christus getan hat in Form der Eucharistie, ab einem sakramentalen Level. Also auf jeden Fall, diese Episode mit den Klageweibern ist ein Hinweis darauf, dass nicht er Mitleid braucht, ja, sondern dass das Volk Mitleid braucht, dass sich eben jetzt nicht der Botschaft des Evangeliums, nicht eben der Erlösung geöffnet hat.
Also eigentlich sind diese Worte Jesu eine prophetische Warnung. Er kündigt das an, was knapp 40 Jahre später passiert, nämlich die Zerstörung des Tempels und auch wieder das, was du vorher gesagt hast, eben nicht nur über die Passion Jesu weinen, sondern über die eigenen Sünden, über das eigene Versagen und sich bewusst werden, dass wir selber mal vor dem Richter stehen werden.
Also ich möchte ein Wort aus einem Kirchenlied noch zitieren, ja, das wir in diesen Tagen wiederholen sollten, wo wir auf das Leiden Christi schauen, das lautet: All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Erbarm dich meiner, o Jesu. All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Das, was wir in der Passion eben jetzt anschauen, in den verschiedenen Stationen, Kreuzweg und so weiter, sehr zu empfehlen. Das ist alles etwas, das mit mir zu tun hat, mit meiner Lebenssituation, mit meinem Gefangensein in meinem eigenen Ich, in meinen Problemen, in meinen Spannungen, in der Beziehung, mit meinen Sünden aus der Vergangenheit, in der Gegenwart. Denn Christus trägt das alles ans Kreuz. Und das Mitleid jetzt eben, dass ein äußeres Mitleid mit ihm bleibt, ist nicht das Entscheidende, sondern er möchte, dass wir unsere Sünden auch auf ihm abladen. Wir dürfen das auch. Bei der Beichte geschieht das auch. Er ist deshalb in die Welt gekommen. Also ich sage es immer so, weil Leute haben dann Angst vor dem Beichten, weil sie Dinge gemacht haben, wo sie sich schämen. Ja, das ist übrigens sehr normal, wenn man sich vor der Beichte schämt. Also nur man soll sich durch die Scham nicht abhalten lassen, beichten zu gehen. Also ich sage es immer so, du kannst Jesus nicht schockieren mit deinen Sünden, denn er kennt sie alle. Also er ist der Sohn Gottes, hat im Augenblick eben seines Leidens die Sünde der ganzen Welt, also vor Augen darf man es jetzt nicht, aber er trägt sie alle, es ist alles auf ihm abgeladen. Gottes Sohn ist deshalb in die Welt gekommen, um diese Sünde wegzutragen. Ist deshalb tollit, ja, er hebt es auch nicht Toleranz im Sinn von macht's was wollt, sondern er lässt sich beladen mit dieser Weltsünde. Und das ist eben das Entscheidende. Und wie du gesagt hast, im Jahre 70 dann eben endet das Ganze tragisch. Meine Studenten an der Hochschule Heiligenkreuz verpflichte ich immer, von Flavius Josephus die Erzählung oder die Schilderung, den Bericht über den jüdischen Krieg zu lesen, wo dann auch die Zerstörung des Tempels geschildert wird, eines der spannendsten Geschichtsbücher, die es gibt. Wir haben einen Live-Bericht eines Augenzeugen, eines Mitakteurs, dieses Flavius Josephus, der Ben Mattathiah hat er geheißen, hat dann mit den Römern kollaboriert und hat dann jetzt eben diesen jüdischen Krieg ausführlich geschildert. Total spannend. Also man ist dann in der Jesuszeit drinnen, beziehungsweise 40 Jahre danach. Es wird ja auch Jesus genannt von Flavius Josephus, auch Jakobus, der Apostel, der hingerichtet wird, auch Johannes der Täufer. Also man ist dann wirklich in der Geschichte drinnen und erlebt auch die Dramatik dessen, was Jesus hier eben meint. Ja, über euch sollt ihr weinen, ja, über euer Schicksal. Ja, ein Schicksal, das tragisch ist und deshalb die Einladung von Jesus, sich auch jetzt eben ihm zu öffnen, die Erlösung anzunehmen, die er bringt, die eine Erlösung ist, die größer ist als das, was die Welt zu bieten hat.
Und dann noch vielleicht eine geistliche Deutung dieses Wortes Jesu, Lukas 23, 31. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden?
Ja, also das dürre Holz, das meint hier wahrscheinlich, also da müsste ich auch jetzt nachschauen, ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen überfragt, das meint hier wohl, also das Dürre, das sich nicht jetzt eben der Botschaft der Liebe Gottes geöffnet hat, also das ist wohl eine Prophezeiung über das, was mit Jerusalem dann geschehen wird, was mit dem Volk geschehen wird, wenn die Römer dann den Tempel zerstören und den Kult dort beenden und das Volk in die Diaspora getrieben wird. Ich vermute, dass das so zu interpretieren ist.
Eine Interpretation ist ja immer, Jesus selbst ist das grüne Holz, unschuldig, lebendig. Und genau wie du sagst, das trockene Holz ist das Holz, das ist das Herz der verstockten Sünder. Und da sind wir wieder bei dem, was du immer in dieser Sendung jetzt betont hast. Es geht eigentlich darum, dass wir unser Versagen, unsere Sünden Jesus hinhalten, der alles für uns getragen hat. Und wer aber alles, auch alle Last und Schuld von uns schon hinweggenommen hat und das aber auch für uns fruchtbar werden lassen möchte. Und deshalb, so können wir auch nochmal deuten, das, was Papst Leo gesagt hat, diese Leidensgeschichte neu zu erleben, wahrhaftig zu erfassen und sich auch dieser Gnade zu öffnen, nicht aufgeben im Leben aufgrund unseres Versagens, unserer Sünden, sondern alles einfach Jesus abgeben.
Ja, also dass jemand schuldiger verurteilt wird, Barabbas, und dann aber genau der freigelassen wird und der Unschuldige am Kreuz stirbt, dass dürres Holz verbrannt wird, aber eben nicht, sondern hier ein Unschuldiger das Kreuz trägt, grünes Holz. Das führt in diese Richtung eben, dass Jesus das unschuldige Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Er, der keine Sünde kannte, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, wurde für uns zur Sünde, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Also, dass hier ein wunderbarer Tausch geschieht. Also unser Tod, unsere Sünde wechselt jetzt eben auf den menschgewordenen Sohn Gottes, der diese Sünde austrägt und ausleidet. Wir, das dürre Holz, hätten verdient, jetzt eben verbrannt und gestraft zu werden. Aber nein, jetzt eben der Sohn Gottes, der voll im Leben, in der Unschuld, jetzt eben in der Heiligkeit steht. Also er nimmt diese unsere Sünde auf sich. Vielleicht ist das eine mögliche Deutung dieses Wortes.
Pater Karl, somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Bitte, bitte beschäftigt euch mit der Passion des Herrn. Ja, nicht bloß in der Kirche am Karfreitag, da hören wir die Johannespassion. Am Palmsonntag, habe ich gesagt, ist problematischer, weil eben das zu viel Trubel ist mit dem Einzug in Jerusalem. Lest in Stille die Leidensgeschichte aus den vier Evangelien oder noch einmal, also das eine Evangelium ist für mich echt bereichernd. Es ist eine Hilfe jetzt eben, dass wir tiefer verstehen, was hier zu unserer Erlösung geführt hat, das Leiden des Lammes Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank auch für dieses Gespräch nochmal. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften, für Ihr Interesse an dieser Sendung, dass Sie mit dabei waren. Mögen der liebe Gott Sie und Ihr Leben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.